Wie geht es Ihnen? Oder wie geht es euch? Ich war letztens in einer Gemeinde, da wurde ich gerügt dafür, dass man die Gemeinde mit Sie angesprochen hat. Wir sind alle ein Leib und können uns duzen. Wie geht es dir? Oder was beschäftigt dich? Ich weiß nicht, ich war in den letzten Wochen, musste ich auf eine Konferenz und mich hat ein Gedanke unheimlich beschäftigt. Und auf dieser Konferenz, das war ein Treffen von verschiedenen Leitern aus Europa, die eine Bibelschule leiten oder Studienleitung machen. Und das waren auch viele Brüder dabei, die aus dem Nahen Osten kommen, aus Israel, Libanon, Palästina und so weiter. Und wir sprachen mit ihnen, haben viele Dinge zu bereden gehabt und ich habe mich sehr interessiert für die Brüder aus dem Nahen Osten, wie sie denn da in dieser Situation, in der sie leben, bei den politischen Umständen, so viel Mut haben, Bibelschulen zu starten, zu gründen und die Studenten zu schulen aus unterschiedlichen Kulturen und Nationen. Und so habe ich mich mit den Israelis zusammengesetzt, mit ihnen gesprochen, dann mit den Arabern, dann mit den Leuten aus den Palästinagebieten oder aus den besetzten Gebieten. Und für mich brannte eine Frage unter den Fingernägeln. Wie könnt ihr, die ihr in so einem politischen Konflikt lebt, wo ihr als Nationen ja euch eigentlich nicht riechen könnt, wo ihr eigentlich von der Abstammung her, von der Ethnie her, euch eigentlich bekämpft. Wie könnt ihr zusammen Tag für Tag sitzen und das Wort Gottes lernen und gemeinsam studieren? Und die berichteten, wie es bei ihnen abläuft. In Israel, in dieser Schule, nicht in der Nähe von Jerusalem, die haben 80% Israelis, 20% Araber, die zusammen in einer Klasse sitzen und die Bibel studieren. Von beiden Seiten wiedergeborene Menschen, die Jesus lieb gewonnen haben und jetzt auf einer Schulbank sitzen, obwohl ihre Angehörigen aus ihren eigenen Völkern da draußen irgendwo sich bekämpfen und Raketen aufeinander schießen. Und dann sprach ich mit den Brüdern, die in den Palästinensergebieten, also in besetzten Gebieten von Israel oder in den auch teilweise unabhängigen Gebieten von der Palästinenser. In Bethlehem ist eine Bibelschule. Und ich fragte sie, welche Schüler habt ihr da? Er sagte, ja, wir haben Araber, also Palästinenser, und wir haben Israelis, die noch in Bethlehem wohnen, da in dieser Schule. Und wir studieren gemeinsam die Bibel. Da sprach ich die Brüder aus dem Libanon in Beirut und sie haben aus verschiedenen Nationen, wie sie eben in Libanon zusammengestellt, da gibt es die Drusen, da gibt es die Moslems, also Moslems-Hintergrund, da gibt es die Christen und viele andere, zum Glauben gekommen und nun sitzen sie zusammen in einer Klasse, an einer Schulbank und studieren die Bibel. Und weil mich dieser Gedanke immer wieder beschäftigt, wie wir als Gemeinde hier zusammenleben und wir, durch die Zeit, die wir als Gemeinde geben, war mir diese Bilder von diesen Brüdern aus dem Nahen Osten ein Trost gewesen und eine Ermutigung gewesen. Es ist möglich, auch wenn wir manchmal aufgrund unserer Herkunft und unserer Biografie und so weiter manchmal so weit auseinander liegen, durch Christus ist es möglich geworden, alles, was bei denen zwischen ihnen läuft, politisch, völkerrechtlich, trotzdem zusammen zu leben und sich zu konzentrieren auf diesen einen Punkt, Jesus Christus, was sie vereinigt. Und deswegen ist es heute ein guter Anlass, Abendmahl, dass wir darüber nachdenken, über den Versöhnungsakt Gottes, Jesu Christi, mit uns Menschen. So wie diese Christen da im Mittelosten, die eigentlich in schwierigen Umständen leben, die eigentlich gar keinen Grund haben, menschlich gesehen, sich zusammen auf eine Schulbank zu setzen und gemeinsam etwas zu haben, gemeinsam zu leben, Gemeinschaft zu haben, die so weit auseinander liegen, die so tiefen Hass zueinander haben. Christus hat sie vereint. Und dann ist es möglich, Gräben zu überwinden und gemeinsam etwas zu tun. Lasst uns über diesen Versöhnungsakt Gottes, über die Versöhnung Gottes, was er getan hat für uns, einmal drüber nachdenken. Als erstes, wenn man die Bibel aufschlägt und anfängt danach zu suchen, stellen wir fest, dass die Bibel uns eigentlich nicht eine glorifizierten Bericht von unserer Welt darstellt, sondern es stellt uns die Realität dar, so wie sie ist. Die Bibel malt uns keine Fassade von einem tollen Christenleben. Die Bibel malt uns keine Fassade von, es ist alles schön, wenn du mit Jesus lebst. Sondern die Bibel fängt an mit den ersten Berichten, mit der Tatsache, mit den Realitäten unserer Welt. Sie stellt uns Konflikte, sie stellt uns Auseinandersetzungen dar. Und wenn wir das Alte Testament gelesen haben, und ich hoffe, wir haben es getan als Christen, dann stellen wir fest, so viel Krieg, so viel Auseinandersetzung, so viel Konflikte unter Menschen, so viel gegenseitige Verletzungen, so viel Trauer und so viel Unfriede, was die Bibel uns darstellt. Die Bibel stellt uns den Konflikt dar zwischen Gott und den Menschen, zwischen den Menschen und Gott, und ist bereit, uns Dinge so darzulegen, damit wir die Realität als solches erstmal wahrnehmen. Wir beginnen bei Kain. Wir kennen die Geschichten. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle mal diese Geschichten gelesen haben. Kain lehnte sich gegenüber Abel auf, brachte ihn um aus Neid und Eifersucht. Und schon eine kurze Zeit später spricht Gott ganz entscheidende Worte über die Menschheit aus. Und mit diesen Worten stellt Gott wieder die Realität der Menschheit so dar, wie sie ist. Und er sagt in 1. Mose 6, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und dann geht es weiter, wenn wir das Volk Israel anschauen, die Wüstenwanderung, immer wieder Konflikte, interne und externe. Das Volk Gottes hat sich gegenüber Gott aufgelegt, hatte oft Zwist untereinander und auch mit anderen Völkern, die um sie lebten oder da, wo sie eingeschritten haben, die nicht bereit waren, Mächte, die nicht bereit waren, den Plan Gottes zu akzeptieren. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dann wird uns wieder vor Augen geführt, dass wir nicht in einer heilen Welt leben. Es wird uns deutlich gemacht, dass wir in einer Auseinandersetzung leben, mit Mächten, die wir nicht mit Augen sehen, aber auch Konflikte, die unter den Christen waren und auch Christen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. In dem Evangelium, Jesus kommt, wird dargestellt, immer wieder in der Auseinandersetzung mit Pharisäern, mit einer Religiosität, die eigentlich nichts mehr mit Glauben an den allmächtigen Gott zu tun hatte, sondern nur noch mit einer äußerlichen Fassade, wo man etwas dargestellt hat, aber innen drin nichts mehr da war. Und Jesus setzt sich mit dieser Fassade auseinander, setzt sich mit diesem Pharisäertum auseinander und versucht, in das Volk Gottes das Evangelium reinzubringen, die Tat der Versöhnung. Und dann geht es weiter in der Apostelgeschichte. Das Evangelium breitet sich aus über die Grenzen des Judentums hinweg zu anderen Völkern. Und immer wieder stößen die Apostel auf Widerstand dann von heidnischen Kräften, die mit dieser neuen Botschaft nicht einverstanden waren und sich dagegen aufgelehnt haben. Und in den Briefen des Neuen Testamentes sehen wir dann immer wieder die Herausforderung der neu entstandenen Gemeinden. Sie sind Angriffen ausgesetzt von innen und von außen. Das ist die Realität, die die Bibel uns darstellt. Jakobus, ein jahrelanger Leiter, die Bibel spricht von einer Säule in der Gemeinde in Jerusalem, dieser Mann Gottes, der viel Erfahrung hatte, der bestimmt in seinem Leben durch Tiefen und Höhen gegangen ist, der alles erlebt hatte und trotzdem bei Christus geblieben ist und eine Ausgewogenheit gegenüber Gott und dem Umfeld lebte, er schrieb einen Brief an Christen, den Jakobusbrief. Und mich bewegt das sehr, wenn ich lese, wenn ich überlege, was dieser Mann alles erfahren hatte in den Gemeinden, aber auch in der Auseinandersetzung mit der Welt, die das Evangelium nicht akzeptieren wollte, die sogar die Gemeinde Gottes verfolgt hatte. Was dieser Mann vielleicht am Ende seines Lebens, wir wissen es vielleicht nicht ganz genau, wann er den Brief geschrieben hat, aber am Ende seines Lebens denkt er nach und gibt ein Schreiben mit für die Christen, die ihnen helfen sollten, das ihnen helfen sollte, ein Leben mit Gott zu führen. Und er schreibt da in Jakobus 4, Vers 1, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Dieser Apostel ist ganz nüchtern, ganz realistisch. Er ist auf dem Boden der Tatsachen. Mit beiden Beinen steht er in dieser Welt und fragt sich diese ganz natürliche Frage: Woher kommt das? Woher kommt Zerrüttung? Woher kommt Missgunst? Woher kommt keine Versöhnung? Woher kommt Streitereien? Woher stammt das denn? Und mit Sicherheit ist es ein Mann Gottes gewesen, der die Antwort ja ahnte. Er schreibt sie auch später. Das ist eine rhetorische Frage, die er stellt. Er geht damit auf die Realität der Leser des Jakobusbriefes ein und fragt sich: Leute, die ihr diesen Brief lest, fragt euch mal, woher kommt das? Hinterfragt euch. Er schreibt nicht an die Nichtchristen, die sich aufgelehnt haben gegen das Evangelium, die Christen verfolgt haben, die so viel Unheil angerichtet haben der Christenheit. Nein, er schreibt diesen Brief an wiedergeborene Christen, an Männer und Frauen, die vielleicht lange Zeit in der Gemeinde gestanden sind und ihren Dienst gemacht haben. Er richtet sich an uns. Ich gehe davon aus, dass wir die meisten, die wir hier sind, Christen sind. Und es geht hier nicht nur um Auseinandersetzungen, die zwischen Christen entstehen können. Es geht hier nicht nur um Auseinandersetzungen zwischen irgendwelchen Gruppen, die sich nicht ganz verstehen, sondern es geht hier grundsätzlich um Konflikte, die auch in der Familie entstehen können, die auch auf dem Arbeitsplatz entstehen können. Jakobus spricht allgemein, woher kommt die Zwietracht, der Konflikt in dieser Welt? Wenn man Theologe ist, dann meint man sofort, naja, er sagt, müsste jetzt als Antwort geben, es kommt alles von dem Bösen, von dem Teufel. Schreibt er nicht. So einfache Antworten gibt uns Jakobus nicht. Es ist ja viel einfach, es ist einfach zu sagen, na, die Ursache liegt irgendwo. Jakobus ist viel direkter und genauer. Erstmal mit dieser Frage stellt er fest: Bitte Geschwister, nehmt die Realität so wahr, wie sie ist. Wir unter uns Christen haben Konflikte. Das ist so. Aber dann als nächstes hinterfragt uns: Woher kommen sie? Und wenn wir dann die Ursachen lesen, dann scheinen sie oft gar nicht so weit von uns entfernt zu liegen. Und Jakobus gibt als Antwort: Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ich habe hier aus der neuen Genfer Übersetzung gelesen, die das in dieser Form darstellt. Die Luther-Übersetzung sagt: Kommt nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten. Und ich finde, das, wie die neue Genfer Übersetzung das übersetzt, ist schon übertragen in unsere Situation. Es sind eigensüchtige Wünsche, die sich auflehnen, Krieg führen gegenüber das, was wir wissen, was der Wille Gottes ist. Es ist ein Kampf. Dieser erfahrene Leiter einer Gemeinde sieht die Ursachen von Konflikten, Auseinandersetzungen nicht in unterschiedlichen Erkenntnissen. Das ist nicht das Problem unserer Christenheit. Das müssen wir einfach mal für uns eingestehen. Die Ursachen für Konflikten liegt nicht in Meinungsunterschieden. Der Jakobus sagt auch nicht, dass die Unterschiede in der Vorgehensweise im Gemeindeleben die Ursache ist. Konflikte kommen nicht durch unterschiedliche Art und Weise, wie man gewisse Dinge tut. Jakobus sagt auch nicht, dass die Konflikte durch Fehler verursacht werden, die der eine oder der andere mal tut. Es ist nicht die Ursache. Jakobus sagt auch nicht, dass die Ursache für Konflikte unterschiedliche Prägungen sind oder unterschiedliche Persönlichkeitenstrukturen oder wie wir auch Charaktere haben. Sonst könnten sich diese Christen da in Jerusalem, wiedergeborene jüdischen Christen und die Araber, nicht zusammensetzen, weil sie völlig unterschiedlich gestrickt sind. Jakobus sieht nicht darin die Ursache für Konflikte. Und da müssen wir als Christen Stopp machen und überlegen, inwieweit ich von meiner Haltung her und von meinem Denken her immer wieder Konflikte zurückführe auf unterschiedliche Erkenntnisse, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Vorgehensweisen und Fehler, die wir vielleicht gemacht haben oder machen, oder unterschiedliche Prägungen und Persönlichkeiten. Liebe Geschwister, das ist nicht die Ursache. Die Ursache steckt in unseren Herzen, sagt Jakobus. Luther übersetzt es mit Gelüsten, die gegeneinander streiten. Und die Neue Genfer Übersetzung sagt, es sind Wünsche, die gegen den Willen Gottes sich auflehnen. Es ist im Grunde genommen ein Kampf in unserem Inneren, ein Kampf in unseren Herzen. Und ein Kampf ist immer Unfriede, oder? Da, wo Kampf ist, da ist Unfriede. Wenn ich meine Kinder beobachte, ich will ja nicht Beispiele von mir erzählen, das ist peinlich, aber man kann ja immer die Kinder nehmen. Ne? Wenn da Auseinandersetzungen da sind und ich versuche zu analysieren, ja, warum streitet ihr euch um so eine Kleinigkeit? Und versuche sie mit in Gedanken dahin zu bewegen, doch mal zu erkennen, lohnt sich denn für sowas einen Streit zu führen? Dann sind es in den meisten Fällen Dinge, die aus ihrem Herzen herauskommen. Eine kleine Beleidigung, da etwas gesagt, was dem anderen nicht gefallen hat, und schon macht man aus einer Kleinigkeit einen Riesenkonflikt. Es schwappt über auf viele andere Bereiche des Lebens dieser Kinder. Es entstehen Verhärtungen unter ihnen, nur weil einer den anderen mal eine Kleinigkeit gesagt hat. Und das meint die Bibel. Die Ursache für Konflikte liegt in unseren Herzen. Wir sind natürlich jetzt geneigt zu sagen, naja, die Ursache des Konfliktes liegt in den Herzen meines Gegenüber, mit dem ich Streit habe. Nein, Jakobus sagt, in unseren aller Herzen ist die Ursache des Konfliktes. Wir in uns haben einen tiefen Unfrieden, wenn wir Konflikte verursachen. Und dieser Unfriede wirkt sich auf mein Umfeld aus. Und dann entsteht Konflikt mit anderen. Interessant, wir finden diese Tatsache auch im Galaterbrief. Es ist nicht so, dass nur der Jakobus sich damit beschäftigt hatte, sondern auch der Paulus hat sich damit beschäftigt und hat immer wieder in verschiedenen Briefen, auch im Epheserbrief, die Christen ermahnt, doch auf ihre Herzen zu achten. Denn daraus quillt der Konflikt und Auseinandersetzung. Und zum Beispiel sagt er in Galater 5, Vers 17, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Unfriede, Streit. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Aus der Genfer Übersetzung. Es ist ein Konflikt in unseren Herzen da. Der Unfriede, ein ständiger Kampf. Klar ist natürlich, dass Paulus hier in eine völlig andere Situation schreibt, als in der wir heute leben. Es ging damals oft um Auseinandersetzungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Was darf man nicht? Und in diese Situation hat er Paulus hineingeschrieben. Und trotzdem können wir das grundsätzliche Prinzip, dass der Unfriede aus unserem Herzen herauskommt, auch für uns übertragen in unsere heutige Welt. Das ist gleich mit den Christen damals. Wir leben in der gleichen Situation wie die damals. Dass die Ursachen eigentlich von Konflikten in unseren Herzen liegen. Konflikte, Auseinandersetzungen sind so alt, wie diese Welt existiert. Die Frage ist nur, was machen wir als Christen damit, mit diesem Unfrieden in unseren Herzen? Und ich denke, ein entscheidender Schritt ist, dass wir zur Ruhe kommen. Um Frieden herzustellen, müssen die Waffen schweigen, oder? Ich vergleiche das immer wieder mit den Konflikten im Nahen Osten zwischen Israel und den Arabern. Um sich an einen Tisch zu setzen, um mal nüchtern, objektiv, realistisch die Dinge zu betrachten, müssen die Waffen schweigen. Für unsere Situation ist, dass wir innerlich mal hinsetzen, ohne dass wir mit dem anderen schon reden, innerlich für uns hinsetzen und uns einmal gründlich selbst reflektieren, über uns selbst nachdenken. Auf keinen Fall kapitulieren vor diesem Streit, vor diesem Unfrieden in unserem Herzen. Auf keinen Fall einfach aufgeben und sagen, so ist es so und ich kann nichts ändern. Nein, Christus hat alles getan, um es zu ändern. Deswegen besteht auch für uns die Aufforderung, alles zu tun, damit dieser Unfriede aus unserem Herzen beseitigt wird. Lasst uns verstehen erstmal, dass die Ursachen nicht in dem anderen immer liegt, sondern tief in meinem Herzen verwurzelt ist. Die Bibel hat uns viele Beispiele gegeben, viele Geschichten gegeben, wo Menschen nach langen Auseinandersetzungen dazu gekommen sind und Frieden gefunden haben. Und es begann immer wieder dadurch, dass Menschen darüber sich selbst nachgedacht haben und dann Dinge mit anderen Menschen klären konnten. Da kämpft etwas in unserem Herzen gegeneinander, die menschliche Regung gegen das, was Gott in uns hineingelegt hat. Menschliches gegen den Heiligen Geist. Was ist die Lösung? Und deswegen finde ich es so toll, dass wir heute Abendmahl haben. Liebe Anwesenden, die wir alle heute am Abendmahl teilnehmen, ich sage das nicht, weil es eine Phrase ist, das ist die Lösung. In Epheser 2, Vers 14 heißt es, ja, schreibt Paulus, Christus selbst ist unser Friede. Der Unfriede in unserem Herzen ist, das Gegenmittel dazu ist Christus. Keine psychologische Reflexion, kein Psychotherapeut, kein noch so großes Auseinandersetzung mit anderen Menschen, sondern Christus. Das Abendmahl ist ein Symbol für Versöhnung. Und es hilft uns heute vielleicht neu, sich zu konzentrieren, darüber nachzudenken, was möchte Christus in meinem Herzen bewirken, nicht in dem meines Gegenübers, sondern was möchte Christus in mir bewirken? Die Christen in Kolosser, Paulus hat auch einen Brief an sie geschrieben, standen ebenfalls unter vielen Angriffen, in Auseinandersetzungen, intern und nach außen hin. Und sie hatten besondere Herausforderungen. Und Paulus schreibt an sie und mahnt sie und schreibt in 1. Kolosser 1, Vers 19, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, also Christus, zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Das, an was wir uns heute erinnern, ist dieser Akt Gottes. Er hat Frieden geschaffen, nicht nur in Auseinandersetzung mit anderen, sondern er hat den Frieden in unser Herz bringen wollen. Der Mensch hat sich durch seine Abkehr von Gott verschuldet. Der Mensch ist schuld, dass er keine Gemeinschaft mehr mit Gott hatte, oder? Hat Gott es verursacht? Hat Gott den Menschen abgestoßen? Nein, der Mensch, aufgrund dessen, weil er einen eigenen Willen hat, aufgrund dessen, weil er frei entscheiden kann, hat er sich vom Teufel verführen lassen und sich gegen Gott, gegen die Gemeinschaft mit Gott entschieden. Und Gott hätte da im Himmel sitzen können und sagen können, na, jetzt warte ich mal ab, bis du endlich mal zu mir kommst und ordentlich Reue und Buße tust und dann komme ich mal und schaue mal nach, ob ich mal mit dir Frieden schließen kann. Hat Gott nicht getan. Sondern ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch dem Gott den Rücken gekehrt hat, hat Gott alles getan, alles unternommen, damit er wieder in Gemeinschaft mit diesen Menschen kommt. Es ist ihm viel daran gelegen, in Kontakt mit Menschen zu kommen und Frieden wiederzubringen, eine Vereinbarung wieder mit Menschen zu schließen, dass diese Schuld gelöst wird, die der Mensch auf sich geladen hat. Das ist das Wunderbare an Gott. Er stellt keine Bedingungen an uns. Er hat alles getan. Er wartet nicht, bis du gewisse Dinge erfüllst, sondern er ist keine Gnade mehr. Sondern hat alles getan, damit wir wieder Frieden mit Gott haben können. Er selbst erniedrigte sich und kommt zu den Menschen. Wie fantastisch das ist. Wie unbegreiflich das ist. Gott stellt nicht Anforderungen an uns, sondern er kommt als der heilige, allmächtige Gott, der es nicht nötig hatte, sich mit uns irgendwelche Konflikte aufzunehmen. Dieser allmächtige Gott kommt zu uns ganz nah heran und spricht zu unseren Herzen. Und wir selber können uns alle an diese Situation erinnern, wo wir Gott dann die Tür geöffnet haben und den Schritt auf Gott zugetan haben und bereit waren, diese Vergebung anzunehmen und sind zu neuen Kindern geworden. Aber Gott hat die Brücke geschaffen. Er kam zu uns. Er hat es möglich gemacht. Ob der Mensch heute diese Versöhnungstat annimmt oder immer noch abstößt, liegt nun an dem Menschen. Es liegt an dir. An Gott liegt es nicht. Gott möchte Frieden schenken. Von seiner Seite ist alles getan. Versöhnung heißt also nicht warten, bis jemand zu mir kommt. Gott hat nicht gewartet, bis wir zu ihm kommen. Sondern Versöhnung heißt zu gehen, so wie Christus zu uns gekommen ist. Christus hat sich auf den Weg gemacht. Diese Haltung Jesu Christi, diese Handlung Gottes, diese Versöhnungstat Christi, darf nun für uns Christen ein Beispiel, ein Muster werden, wie wir untereinander diesen Frieden, Unfrieden, der in unseren Herzen ist, lösen können. Das ist Versöhnungstat. In 2. Korinther 5, 18 heißt es, er hat uns durch Christus mit sich versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Nun, an Christi statt tut das Gleiche, sagt die Bibel. Er hat uns mit sich versöhnt und nun dürfen wir diese Versöhnungstat in unserem Leben praktizieren und leben. Es reicht nicht aus, wenn wir nur sagen, ja, ich habe die Ewigkeit in meiner Tasche. Ich weiß, ich werde einmal bei Gott sein. Nein, Gott stellt damit auch legt damit auch dieses Geschenk der Versöhnung in unsere Herzen und wir dürfen nun Versöhnung leben. Und deswegen erleben wir zum Beispiel, dass sich plötzlich Araber und Israelis an einen Tisch setzen können und die Bibel lesen können, weil sie diese Versöhnungstat von Christus empfangen haben und sich nicht mehr hassen und sich nicht mehr bekämpfen. Sie leben die Versöhnung. Es geht nicht nur darum, dass die Araber separat und die Israelis für sich separat die Erlösung feiern, die sie durch Christus bekommen, sondern sie leben die Versöhnung dadurch, dass sie nun zusammen Christus ehren. Die Bereitschaft zum Frieden. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht nur den Frieden haben von Gott, dass ich meine Seelenheil habe, sondern Frieden stiften. Es ist die Erniedrigung, und in der Bibel heißt es, er erniedrigte sich selbst und wurde Menschen gleich. Das ist Liebe und Gnade, was Christus getan hat. Er hat nichts von uns gefordert. Und da heißt es in Johannes Evangelium, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Versöhnung mit Gott hat nicht nur zur Folge, dass wir Ewigkeit, an der Ewigkeit bei Gott haben, sondern hat zur Folge, dass wir in der Lage sind, diesen tiefen Unfrieden in unserem Herzen zu lösen. Im Galaterbrief 5, Vers 16 heißt es dann, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Wenn der Heilige Geist mein Verhalten bestimmt, dann löst sich der Konflikt in meinem Herzen zwischen den Begierden, meinen natürlichen, menschlichen Begierden und dem Willen Gottes. Weil der Heilige Geist nun das Ruder übernommen hat über meine Empfinden, über meine Verletzungen der Vergangenheit, über alles das, was mich in meinem Herzen zum Unfrieden führt. Und Vers 19 heißt es dann, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und wir kennen diese Verse 18, 19, 20, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen. Das alles ernten wir, wenn der Heilige Geist nicht das Ruder in unserem Leben hat. Und dann Vers 22 im gleichen Kapitel. Die Frucht hingegen als Gegensatz dazu ist, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Liebe Geschwister, möchten wir diesen Frieden in unserem Herzen haben? Ich gehe davon aus, dass wir viele, die meisten hoffentlich von uns, diesen Frieden haben. Und dann brauchst du dich auch nicht angesprochen fühlen. Dann können wir Gott dafür danken, dass dieser Friede da ist. Aber lassen wir doch immer mehr den Heiligen Geist in uns wirken. Betrüben wir den Heiligen Geist nicht dadurch, dass wir ihn nicht walten lassen in unserem Leben. Sind wir vielleicht nicht kampfmüde geworden? Und wir sehen oft nur den Konflikt mit anderen Menschen und verkennen, dass der Konflikt eigentlich in meinem tiefen Herzen ist, dass es aus einem Unfrieden in meinem Herzen stammt? Wollen wir nicht Waffen ruhen lassen und den Heiligen Geist kämpfen lassen in unserem Leben? Und dann bin ich davon völlig überzeugt, wird Friede von Gott unsere Herzen beherrschen. Du wirst erleben, wie Gott in dein Leben hineinkommt, weil er etwas löst. Weil etwas, eine tiefe Spannung, in der wir jahrelang vielleicht gestanden haben, wird aufgelöst. Und Gott schenkt Frieden. Und alles andere, was dann entsteht, kann der Heilige Geist dann wirken. Und vielleicht können wir heute diesen Anlass des Abendmahls nutzen, um einen Halt machen in seinem Leben und darüber nachdenken, wo ist es in meinem Leben, im Herzen, Ist Unfriede da? Bringen wir es zum Kreuz. Es gibt keinen Weg ohne die Vergebung, ohne die Buße. Übergeben wir es dem Heiligen Geist und Gott wird von seiner Seite das Seine tun. Amen.